Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und die Handball-EM, sie ist beendet mit dem Spiel der Spanier gegen die Kroaten, die Spanier gewonnen haben mit 22-20 und damit den Titel verteidigen konnten. Das erste Team nach den Schweden, denen das 2002 bzw. auch 2000 gelungen ist. Und darüber wollen wir natürlich sprechen, über das ganze Turnier uns mit beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff, damit wollte ich auch den Anfang machen, denn meinen Experten einladen oder begrüßen vielmehr, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns vielleicht mit dem Spiel anfangen, mit dem EM-Finale. Wir haben es gesagt, 22-20 am Ende für die Spanier gewesen. Es war das, die Wiederholungsspiel aus der Hauptrunde, wo es um den Gruppensieg ging. Damals endet das Spiel noch 22-20. Und auch dieses Spiel, es war sehr, sehr viel geprägt von einer überragenden Defense und einem überragenden Mann im spanischen Tor.
Genau, ja. Gonzalo Pérez de Vargas, wirklich überragendes Spiel gemacht am Ende mit 8 Paraden, 42%. Verwunderlich war es für mich, dass er nicht begonnen hat, dieses Spiel. Vor allem auch mit dem Hinblick aufs All-Star-Team, wo er auch ausgewählt wurde als bester Torwart des Turniers. Und ich war durchaus überrascht, dass Corrales die Chance bekommen hat. Er konnte keinen Ball halten. 0 Paraden bei 9 Würfen. Dementsprechend, ich glaube, nach knapp 18 Minuten müssen es gewesen sein, hat Jordi Rivera dann so ein bisschen die Leine gezogen und Pérez de Vargas eingewechselt. War definitiv die richtige Entscheidung. Ich glaube, er hat von den ersten sieben Würfen sechs gehalten, so rum. Das war natürlich ein überragender Einstieg für ihn und hat die Spanier in der Phase vor der Halbzeit dann auch wirklich wieder rankommen lassen, nachdem man zwischenzeitlich 10-7 zurücklag. Und dann konnte man sich bis zur Pause auf 12-11 vorne halten vor den Kroaten und mit dieser Führung in die Halbzeit gehen. Das ist wirklich eine Abwehrschlacht gewesen, du hast es gesagt. Es war knapp, immer wieder, es ging hin und her. Und auch im zweiten Durchgang ging es dann so weiter, dass sich die Spanier dann wieder mal absetzen konnten. Ich glaube mit 4 Toren zwischenzeitlich.
Ja, 8-14, genau.
Genau, das war so die höchste Führung, aber auch da wieder hatten sie in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 2 Phasen mit 6-7 Minuten ohne eigenes Tor. Also das war dann echt bitter. Da konnten sie echt von Glück reden, dass sie Pérez de Vargas hinten drin hatten, der die Kroaten dann so ein bisschen verzweifeln ließ. Und trotzdem konnten die Kroaten das Spiel dann sogar noch drehen. Leisteten sich dann aber in der entscheidenden Phase, teilweise trotz Überzahlsituationen, einfach paar Fehler zu viel und dementsprechend konnten sich die Spanier dann ganz knapp durchsetzen.
Genau, es war auf jeden Fall ein absolut würdiges Finale. Klar, es war jetzt nicht das große Offensivspektakel, was beide Mannschaften dort geboten haben, aber es war spannend, es ging hoch her, es war körperlich. Ich denke, das ist, glaube ich, auch genau das, was den Sport einfach aufmacht, diese Spiele, das muss man ja ganz, ganz klar so sagen. Und du hast schon einfach so ein paar Fakten natürlich angebracht, natürlich Pérez de Vargas, die wir natürlich hervorheben mussten. Das hat er wirklich sehr, sehr schwierig gemacht. Wenn wir mal gucken, historisch sind die 42 Tore, die geworfen wurden, die drittwenigsten, die jemals gefallen sind. 2016, also als Deutschland gewonnen hat, wir erinnern uns, endete das Spiel 24-17, also 41 Tore. Und die wenigsten Tore fielen im Finale 2012. Damals hat Dänemark Serbien 21-19 besiegt. Also gab doch schon einige Ergebnisse, die nochmal tiefer gewesen sind als diese. Und das muss man, glaube ich, beiden Mannschaften noch anrechnen, dass sie gekämpft haben bis zum Ende, dass sie alles wirklich gegeben haben, sich wirklich reingefightet haben und dass beide Mannschaften einfach von ihrer Abwehr leben. Ich glaube, das kann man eigentlich ganz, ganz gut so sagen. Natürlich, die Kroaten haben vielleicht ein paar Bälle zu viel verworfen. 61%-Quote ist schon gut, aber natürlich gucken die Spanier 67%-Quote, denn man muss auch ganz ehrlich sagen, Tim, die Kroaten, sie hatten keinen Torhüter, nur 5 Paraden, viel zu wenig, um dieses Spiel zu gewinnen.
Ja, definitiv. Und generell, die Torhüter hatten zwar in den entscheidenden Spielen vor dem Finale durchaus auch Momente, aber halt auch wieder insgesamt war die Quote nie wirklich überragend. Also ich glaube auch gegen Deutschland beim knappen Sieg hatten sie auch nur 5 Paraden zusammen. Ja. Da hat es gereicht. In so einem Finale reicht es dann mal nicht. Wobei, auch hier muss man sagen, ich glaube, Schego vor allem hat wirklich gute Dinger noch rausgeholt. Die 4 Paraden waren auch wirklich 4 sehr, sehr wichtige Paraden. Aber wie gesagt, am Ende, die Abwehr war trotzdem nicht das Problem. Also 22 Gegentore sind in einem Finale ja generell oder in einem Spiel generell ja überragend. Also für die Abwehr ist es ja überragend, nur 22 Gegentore zu bekommen, auch gegen dieses spanische Team. Das haben wir in dem Turnier auch schon anders erlebt, aber 20 eigene Tore waren dann definitiv ein Ticken zu wenig und man muss natürlich darüber sprechen, Zum einen, was macht Duvnjak kurz vor Schluss? Ich glaube, 3 Minuten vor Schluss, wo man in Überzahl ist mit dem Anspiel an den Kreis, da kann man natürlich probieren, aber in so einer Situation muss es eigentlich ausspielen vernünftig. Das war definitiv ein Fehler von ihm. Das war ja sehr bitter. Und danach im ja quasi vorletzten Angriff der Kroaten in diesem Spiel, wo man hätte nochmal ausgleichen können, Karadžić mit gefühlt 8 Schritten. Also das war dann doch ein bisschen zu offensichtlich dafür, dass die Schiedsrichter das dann durchgehen lassen. Und dementsprechend auch richtig abgepfiffen. Und ja, danach Alex Dushibayev für mich mit einem der Tore des Turniers zum 22:20. Wunderschönes Tor. Und ja, definitiv würdig, um dieses Turnier dann abzuschließen. Und ja, ist natürlich bitter für die Kroaten. Wieder reicht's nicht zu einem Titel, zu einem EM-Titel, aber ja, auch diese Silbermedaille ist, glaube ich, durchaus ertragbar, wenn man jetzt so ein bisschen Abstand vom Turnier nimmt und in ein paar Monaten nochmal drauf guckt.
Ja, ich denke, wer jetzt damit vorgerechnet, unbedingt bei den Kroaten, dass man ein bisschen ins Finale kommt und sogar die Chance hast, noch mit dem quasi letzten Angriff, den man hat, das Spiel vielleicht sogar noch in die Verlängerung zu holen und dann dort vielleicht noch sogar zu gewinnen. Ist schon wirklich schon sehr, sehr stark. Trotzdem müssen wir da mal über Dufnjak, du hast angesprochen, müssen wir über ihn reden, denn er ist für wahrscheinlich sehr, sehr viel überraschend zum Spiel des Spiels gewählt worden. Klar, von den Kroaten ist hier halt einer der Besten gewesen, aber warum nimmt man im Finale einen Spieler des Spiels von der verlierenden Mannschaft? Das will mir nicht in den Kopf rein.
Nö, mir auch nicht. Also dazu muss man sagen, er war zusammen mit Aleš Gomez der beste Torschütze des Spiels mit 5 Toren. Dazu aber hatte er 4 Fehlwürfe. Gomez hatte keinen einzigen. Das ist so das Erste. Was mir dazu einfällt, dazu für mich Perez de Vargas, 42% sind überragend. Also das ist, also für mich ist Perez de Vargas auf jeden Fall ein Spieler gewesen, der es definitiv mehr verdient hätte. Und ansonsten hätte man sicherlich auch, ja, Aleš Gomez hat in seinem, der war ja noch nicht mal im Kader, im ersten Kader
für genau.
War ja auch eine Story ohne Ende und der macht dann am Ende den entscheidenden, mitentscheidenden 7 Meter zum 21:20 und zwar eiskalt, verwandelt alle 3, die er in diesem Spiel genommen hat. Also auch er wäre für mich definitiv ja nochmal ein Spieler gewesen, der es definitiv mehr verdient hätte. Und ja, ich verstehe es auch nicht. Also in einem Spiel, in so einem Finale kannst du meiner Meinung nach einfach nicht einen Spieler des unterlegenen Teams als Spieler des Spiels auszeichnen, weil für mich ist der Spieler des Spiels derjenige, der dieses entschieden hat. Und das ist in diesem Fall nicht Duvnjak gewesen.
Nee, weil er, wie gesagt, den Fehler gemacht hat. Deswegen wirklich ist es wieder sehr, sehr kurios, was die IHF dort entschieden hat und spricht wirklich für einiges Thema. Wir kommen gleich noch zum Thema All-Star-Team im zweiten Teil, aber damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, wollen wir uns vielleicht mit auf den Blick auf das Spiel um Platz 3 werfen, beziehungsweise noch ein bisschen zurückgucken, denn wir müssen ja auch sagen, die Kroaten, die haben ja auch viel Kraft gelassen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Denn dieses Halbfinale, was sie dort gespielt haben gegen Norwegen, das war einer, ja, mit der besten und spannendsten Spiele, glaube ich, die wir in den letzten Jahren auf dem Nationalmannschaftsniveau haben sehen können.
Definitiv, also doppelte Verlängerung, 80 Minuten Drama pur. Es war eine unfassbare Stimmung auch in der Halle. Ja, es war wirklich ein unfassbares Spiel. Auch hier wieder 28:29 nach 80 Minuten kann man, denke ich mal, auch durchaus noch als Abwehrschlacht bezeichnen. Das war wirklich unfassbar. Die beiden Verlängerungen wirklich kaum Tore gefallen. Man hat echt gemerkt, dass irgendwann die Spieler echt gar keine Kraft mehr hatten. Und ja, am Ende die Norweger echt unglücklich in manchen Situationen, hatten mehrere Pfosten- und Lattentreffer, die sie dann am Ende das Spiel gekostet haben, obwohl Sargosen wieder mit 10 Toren bei 16 Versuchen überragend gespielt hat. Auf der anderen Seite Duvnjak 8 von 14, auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Und ja, am Ende macht's Željko Musa mit seinem einzigen Wurf in diesem Spiel. Ja, die Kroaten dementsprechend dann ins Finale weitergekommen. Also es war auf jeden Fall ein Spiel, das man noch lange in Erinnerung behalten wird, weil es einfach so dramatisch war. Auch hier muss man natürlich sagen, es war kein wirklicher Leckerbissen, aber es war einfach Drama pur und 80 Minuten siehst du auch nicht sehr häufig.
Das ist so, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, in der zweiten Hälfte, der zweiten Verlängerung, glaube ich, hat es auch ewig gedauert, bis überhaupt das erste Tor gefallen ist. Ja. Also das war wirklich dafür gesprochen, dass es wirklich ein absoluter Abgenutzungskampf hat. Ein absolut starker Torhüter, Tor beim Bergerüt, 14 Paraden gehabt, auch Marin Sego da mit 11 Paraden einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Also das war wirklich echt spannend, echt gut anzugucken. Und das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Dann, man muss auch dann sagen, den zweiten, wir müssen Spielplatz 3 mit beschäftigen, was dann leicht auch ein bisschen näher dran ist. Dort haben die Norweger sich dann so ein bisschen revanchiert für die ganze Geschichte. Dort am Ende, ja, den dritten Platz sich geholt, die Bronzemedaille gesichert mit einem 28-20 über Slowenien immer wieder. Torben Bergerud 14 Parade von 44%. Überragend gewesen mal wieder. Und ja, am Ende sind die Norweger verdient weiter, obwohl Sargosen eine echt schlechte Quote hatte.
Ja, genau. Und Sargosen in dem Spiel nur mit 4 Toren bei 12 Versuchen, 33%. Das ist gar nicht Sargosen-like. Aber ich sag mal so, wenn man sich überlegt, die beiden Mannschaften mussten wirklich 24 Stunden quasi nach den Halbfinals direkt wieder antreten. Sowohl Slowenien, die ja dann im zweiten Halbfinale gegen Spanien am Ende noch eine Aufholjagd starten konnten, diese dann aber knapp nicht vollenden konnten. Ja, war es natürlich für sie auch ein sehr anstrengendes Spiel, obwohl sie in Anführungsstrichen nur 60 Minuten gespielt haben. Aber ja, in diesem Spiel hat man dann nochmal gemerkt, dass die Norweger da doch nochmal vielleicht ein Tick zu stark sind für Slowenien. Hatten sie ja auch schon in der Hauptrundengruppe dann mit 3 Toren geschlagen. Jetzt sind es 8 Tore am Ende. Also ja, die Norweger konnten sich dann nochmal ein bisschen beim Publikum bedanken. Und ja, du hast ihn angesprochen, Bergerud wieder überragend. Also diese 44%, wirklich ein überragendes Turnier von ihm insgesamt. Ich bin gespannt, ob er das jetzt auch wieder rüber retten kann in die Bundesliga. Ich glaube, das würde Mike Machula in Flensburg sehr freuen. Und von daher, ja, die Norweger dadurch auch bei der WM dabei. Von daher, auch das ist natürlich sehr positiv für sie, dass sie da nicht durch die Playoffs müssen im Sommer. Und ja, dementsprechend verdienter, souveräner Abschlusssieg, trotz der schwächeren Leistung von Sargosen.
Auf jeden Fall, wenn man es anguckt, Torben Bergerud 90 Paraden insgesamt gehabt, die meisten von allen Torhütern, 34% Quote, die viertbeste im Turnier, also von daher, ja, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Ja, lass uns dann vielleicht zum deutschen Spiel kommen und das Ganze ein bisschen als Mischung einfach nehmen, uns mit zu beschäftigen, wie es überhaupt aus deutscher Sicht lief. Am Ende steht dort der Sieg, das müssen wir sagen, 29-27. Klar, es war jetzt nicht das super, super wichtigste Spiel, aber ich denke, es war mal ganz gut zu zeigen, hey, wir schließen das jetzt gut zu Ende ab, wir gewinnen dieses Spiel, und das war gegen Portugal auch kein einfacher Gegner, den man unterschätzen konnte. Und nicht unterschätzen sollte, so.
Definitiv. Das war ja, hatten wir auch schon in unserer kleinen Vorschau auf dieses Wochenende ja angekündigt, dass das wirklich nochmal ein sehr intensives, sehr anstrengendes Spiel werden wird. Vor allem natürlich auch mit dem Blick auf die 7-6 Variante der Portugiesen. Aber ja, man hat es wirklich gut gemacht. Man hätte, ich finde, auch durchaus früher schon sich ein bisschen besser oder weiter absetzen können. Dementsprechend, ja, aber man muss natürlich auch sehen, sowohl Pickler war nicht dabei, Winczek war nicht dabei. Dementsprechend ja, musste die Abwehr ein bisschen umgestellt werden, war wieder ungewohnt. Gensheimer hat nicht gespielt oder nur eine Minute. Aber ja, alles in allem war es ein sehr gutes Spiel, muss man schon sagen. Man hatte die Portugiesen eigentlich weitestgehend im Griff. Andreas Wolf hat begonnen, was mich ein bisschen verwundert hat tatsächlich, aber er hat gut gehalten, 11 Paraden, 33%. Danach kam dann noch Jogi Bitter rein. In der entscheidenden Phase hat er dann auch nochmal wichtige Bälle weggenommen und den Sieg gesichert. Am Ende zwar nur 3 Paraden bei 8 Würfen, aber auch 38% ist eine sehr gute Quote. Und ja, Julius Kühn, 6 Tore, 8 Würfe, gutes Spiel von ihm, Player of the Match geworden. Johannes Goller auch mit 4 Toren bei 5 Versuchen. Dementsprechend, ja, ich finde, so wie es jetzt zu Ende gegangen ist, kann man durchaus drauf aufbauen. Man muss gucken, wer jetzt im April dann neu dazukommt oder wieder dazukommt, muss man ja sagen. Und wie das Team bis dahin dann aussieht. Aber ich denke mal, zur Olympia-Quali-Gruppe kommen wir dann ja noch, und ich denke, da sollte man sich doch eigentlich schon, vor allem weil es zu Hause ist, doch durchaus durchsetzen können.
Das auf jeden Fall, und damit wollen wir uns auch gleich ein bisschen beschäftigen mit der Olympia-Quali auf jeden Fall, aber wir wollen auch natürlich so ein allgemeines Fazit zum Team, zum ganzen Auftreten der deutschen Mannschaft, aber auch zu insgesamt dem EM-Team. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Ja. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de.
Ja, das war es dann soweit zu dem Spiel gegen Portugal. Und jetzt wollen wir uns natürlich mit dem allumfassenden Fazit beschäftigen der deutschen Mannschaft. Und Tim, da müssen wir sagen, am Ende ist es Platz 5. Das Ende war versöhnlich. Trotzdem hat man erneut das Ziel verpasst. Halbfinale, was machen wir mit dem Turnier aus deutscher Sicht?
Ja, man hat das Ziel definitiv verpasst. Wieder einmal, das ist natürlich das, was am Ende bleibt von diesem Turnier. Ja, alles in allem muss man sagen, die Vorrunde kann man eigentlich getrost abhaken. Also es waren zwei Pflichtsiege, bei denen man sich sehr schwer getan hat. Eine relativ deutliche Niederlage gegen den späteren Europameister. Ja, natürlich, was man jetzt auch schon gehört hat, dass man diese Niederlagen, man hat zwei Niederlagen in dem Turnier gehabt und beides gegen die Finalisten. Das wertet diese Niederlagen durchaus auf. Ja, bin ich auch definitiv der Meinung. Aber natürlich ist es bitter, wenn man vor allem dann gegen Kroatien so lange führt und dann am Ende das Ding doch noch verliert. Wenn du das gewinnst, kannst du ins Halbfinale kommen. Ab da ist dann eh alles möglich. Von daher, das ist so ein bisschen wieder so ein Turnier der vertanen Chancen. Die Hauptrunde war definitiv gut. Das fing ja mit dem wirklich deutlichen Sieg gegen Österreich an, wo ich durchaus überrascht war, wie deutlich es war. Auch, dass man dieses wirklich ja wertloses Spiel gegen Tschechien dann relativ souverän gewinnt, ist super. Und dass man am Ende Fünfter wird, ist dann alles in allem durchaus versöhnlich, klar. Aber ich finde, ja, alles in allem ist so ein bisschen, es wäre wieder mehr möglich gewesen, definitiv. Also das, finde ich, bleibt so ein bisschen. Man hat im Team, finde ich, einige wirkliche positive Überraschungen gehabt. Zu denen kommen wir dann ja, denke ich mal, auch noch gleich. Und hat aber wieder einige Spieler gehabt, wo man sich deutlich mehr erhofft hätte. Und das, finde ich, bleibt so ein bisschen von diesem Turnier.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gemischtes Fazit, wo wir jetzt hier drüber sprechen müssen. Lass uns mal mit den positiven Überraschungen anfangen. Also da würde ich ganz, ganz vorne auf jeden Fall Jogi Bitter nennen, der das sehr, sehr gut gemacht hat, der gut reingekommen ist, die Mannschaft wirklich auch Halt gegeben hat, gerade zu einer Phase, wo Anne Wolf überhaupt nicht mit dabei gewesen ist. Und dann stehen mir noch auf der Liste Philipp Weber und Timo Kastening.
Ja, definitiv. Ich sag mal so, also bei Bitter und Kastening bin ich sogar noch relativ wenig überrascht gewesen. Also von denen hätte ich sogar relativ doch schon erwartet, dass sie gut abliefern. Das Kastening vor allem, das bei seinem ersten großen Turnier so gut macht, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass dann Tobi Reichmann gar nicht mehr spielt, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, bei Johannes Bitter sowieso, also da hatte ich gar keine Zweifel daran, dass er wirklich überragend halten wird und auch ja diese Leader-Rolle annehmen wird, und als Motivator wird er ja auch immer wieder bezeichnet jetzt im Rückgang und im Rückblick auf dieses Turnier. Von daher, das verwundert mich nicht, aber ja, Philipp Weber, finde ich, hat wirklich sich wirklich gut weiterentwickelt während des Turniers, hat Verantwortung übernommen, hat mal sein 1 gegen 1 häufiger benutzt und auch die freien Würfe in den meisten Fällen reingemacht, was vor allem im Vergleich zu dem Testspiel vorher der EM gegen Österreich definitiv positiv war. Und ja, generell, also er ist so ein bisschen als Option für die Mitte definitiv aufgekommen jetzt, vor allem wenn man sich dann auch die Leistung von dem Paul Drucks anguckt. Finde ich, hat er das wirklich sehr gut gemacht, und er ist definitiv die Überraschung in dem Team auf jeden Fall für mich.
Wenn wir dann bei Paul Drucks sind, ist auf jeden Fall eine der Enttäuschungen, denn man muss ja sagen, dass Philipp Weber ihm ja definitiv die Rolle als Nummer 1 während des Turniers auf der Mitte abgelöst hat, einfach weil er wirklich sehr beweglich ist, sehr dynamisch ist, und das muss man bei Paul Drucks sagen, er bringt die Leute gut in Stellung, aber er ist halt überhaupt gar nicht torgefällig. Wenn man mal guckt, er hat in knapp 4 Stunden viel Spielzeit, hat er nur 9 Tore erzielen können, dadurch mit einem 2 Stunden 5 Minuten 8 Tore erzielen können, jetzt nur mal als Beispiel. Also das ist wirklich, Paul Drucks ist mit Sicherheit eine der großen Enttäuschungen. Man hat sich viel von ihm erwartet. Wir erinnern uns mal daran, dass Bob Hanning mal gesagt hat, hey, das ist der nächste Nikola Karabatic. Davon ist er so weit von entfernt. Also das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar sagen. Und auch ansonsten der Rückraum, da gibt's mehr Schatten als Licht, und zwar über die ganze Breite gesehen, im ganzen Rückraum.
Ja, sehe ich definitiv auch so. Ja, wen könnte man denn da nehmen? Also ein Julius Kühn, teilweise auch natürlich nicht eingesetzt worden. Im letzten Spiel hat er wirklich jetzt gut gespielt. Auch gegen Tschechien war es, glaube ich, ganz solide. Aber ja, halt in wichtigen Spielen wurde er dann dementsprechend kaum eingesetzt, beziehungsweise als er dann reingekommen ist, hat er leider nicht abliefern können. Das ist definitiv enttäuschend gewesen. Da kann er definitiv mehr. Auch von dem Kai Häfner hätte ich mir mehr gewünscht. Das war
viel mehr.
Auch deutlich zu wenig, ja, definitiv. Ja, ich finde, David Schmidt hat es für sein erstes Turnier echt gut gemacht, solide. Das war definitiv okay. Vor allem auch in der Abwehr fand ich ihn wirklich sehr gut. Den würde ich da so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen. Ja, aber ich finde vor allem halt Häfner von dem hätte ich mir schon deutlich mehr erwartet, weil einfach, weil er auch jetzt auch mehr und mehr zu den Erfahreneren durchaus gehört und schon gut Erfahrung hat bei Turnieren. Und ja, das war auf jeden Fall enttäuschend für mich.
Ja, bin ich definitiv bei dir. Klar, wenn wir uns mal das Ganze angucken, hat er die meisten Assists gegeben auf Rückraum rechts mit 26. Ist schon natürlich eine ordentliche Anzahl, aber natürlich trotzdem eine Wurfquote von 48%, das ist zu wenig. Also da kann er viel mehr, da kann er echt viel, viel bessere Sachen. Und aufgrund der Position auf Rückraum rechts, wo wir echt gut aufgestellt sind in Deutschland, kann ich mir gut das vorstellen, dass der jetzt in den nächsten Jahren, sofern keine Verletzungen passieren, dass er ein bisschen außen vor ist. Und Steffen Wald ist vor ihm, wir haben ihn wieder auf jeden Fall. Und auch Franz Semper ist auf einem sehr, sehr guten Weg und auf jeden Fall jetzt mit dem Wechsel zur SG Flensburg-Handewitt zur kommenden Saison mit Sicherheit einer, den man auf jeden Fall auf der Rechnung dort haben muss und der ich momentan auch vor ihm sehe. Deswegen kann es für Häfner passieren, dass er jetzt ein bisschen rausholt aus dieser ganzen Garde. Und natürlich, wir müssen auf jeden Fall über Rückkommen links ja auch reden. Fabian Böhm ja auch nicht so gut gewesen. Also es gibt doch wirklich das einiges an Problemen momentan beim deutschen Team. Und wenn wir jetzt gucken mit Blick auf das Olympia-Quali-Turnier, Tim, denn dort kann man sagen, man hat relatives Losglück noch gehabt, wenn wir mal gucken, Schweden, Slowenien, Algerien, das ist eine machbare Gruppe, wenn wir jetzt mal gucken, angenommen, wir hätten damals bei der Heim-WM Bronze gewonnen, also Frankreich besiegt, dann hätten wir jetzt als Gegner Kroatien, Tunesien, Portugal, also von daher, es ist eine sehr gute Gruppe.
Durchaus, ja. Man hat dazu ja den Heimvorteil in Berlin, natürlich, das wird auch den Deutschen in den Karten spielen. Ich bin gespannt, wie die Schweden auftreten werden im April. Ich glaube nämlich nicht, dass sie wirklich so schwach nochmal agieren werden wie ja jetzt vor allem zu Beginn der Hauptrunde. Man muss ja sagen, sie haben ja die letzten beiden Spiele auch gewinnen können in der Hauptrundengruppe. Dementsprechend ja, ist der Trend schon wieder ein bisschen nach oben bei den Schweden gegangen. Ja, von daher ist es definitiv eine durchaus unangenehme Gruppe, aber ja, mit Hinblick auf den Heimvorteil denke ich mal, dass man einen von beiden, also Schweden oder Slowenien, besiegen kann auf jeden Fall. Besiegen muss meiner Meinung nach auch. Algerien brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist definitiv der krasse Außenseiter in dieser Gruppe. Und ja, das zweite Turnier wirklich, also Frankreich, Kroatien, Tunesien, Portugal. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich traue sogar den Tunesiern zu, da irgendwie noch was zu reißen. Also ich bin gespannt. Frankreich gegen Portugal, wir sehen es schon wieder. Es wird auch wieder sehr, sehr schön. Auch da bin ich gespannt, wie die Franzosen reagieren. Man ist ja im Moment auch ein bisschen ja noch am Rätseln, ob Didier Dinard noch Trainer wird. L'Equipe hat vermeldet, dass man sich trennen wird oder getrennt hat und Guillaume Gilles Verantwortung für dieses Turnier dann übernehmen wird. Bislang gab es aber noch keine Infos vom Verband, von Verbandseite. Da bleiben wir natürlich auch dran und gucken, ob sich da jetzt die nächsten Tage und Wochen was entwickelt. Ja, und zum Turnier 1, wenn wir das noch schnell eben abfrühstücken, ist es wirklich, also die Norweger mit sehr starkem Losglück, Brasilien, Chile, Südkorea, also wenn sie da nicht durchmarschieren, weiß ich auch nicht. Also das wird auch relativ entspannt für die Norweger dann im April. Ich glaube, da kann man dann sogar ein paar Spieler schonen und wird es trotzdem locker gewinnen. Ich denke, da wird dann Brasilien gegen Chile so das entscheidende Spiel sein und ja, mal schauen. Das wird auf jeden Fall interessant sein, aber ja, wie gesagt, zur deutschen Mannschaft machbar, auch wenn es durchaus unangenehme Gegner dabei sind, aber trotzdem ist es auf jeden Fall doch durchaus ein Losglück dabei.
Und dann wird ja auch Christian Prokop mit Sicherheit noch auf der Trainerbank sitzen, denn so ist, läuft es zumindest aus. Der DFB hat sich das so bestätigt, dass er mit Prokop in die, ja, in die Olympia-Quali gehen möchte, mit ihm weitergehen möchte und ja, dann mal gucken, ob er dann an die Olympia-Quali schaffen kann, denn ich denke, wenn das nicht schaffen sollte, Tim, dann wird es für ihn sehr, sehr eng werden. Und muss es für ihn sehr, sehr eng werden.
Ja, so. Definitiv. Also wenn man Olympia verpasst, dann würde es, also ich kann es mir dann einfach nicht vorstellen, wie man genug Argumente für Christian Prokop findet.
Das ist jetzt schon schwierig, finde ich persönlich.
Ja, dass er die nächste WM auch noch coacht. Ja, es ist natürlich echt schwierig. Man kann jetzt natürlich auch wieder sagen, man hat, oder man fängt ja jetzt auch schon wieder an mit den, mit der Aufwertung der beiden Niederlagen. Ja, es stimmt durchaus, man hat gegen die beiden Finalisten verloren, aber trotzdem, es ist,
naja, man hat im entscheidenden Spiel in den letzten 15 Minuten nur drei Tore geworfen von nur einem Feldtor waren. Das musst du dann ankreiden lassen als Trainer. Das ist einfach so. Und das macht er gar nicht. Also das ist gar keine Selbstkritik in irgendeiner Form gezeigt.
Genau, dass man da dann als Trainer keine Lösung findet, ist definitiv nicht gut. Aber ich würde jetzt erstmal dieses Turnier abwarten, gucken, wie es läuft, wie es spielerisch läuft. Man hat ja vorher im März nochmal gegen die Niederlande ein Testspiel. Ist natürlich nicht das Kaliber, aber auch bei dieser EM haben wir ja schon gesehen, 40, 45 Minuten eng dieses Spiel gewesen. Also von daher, ja, mal abwarten, wie es jetzt die nächsten Monate läuft. Ob sie sich durchsetzen, wenn ja, wird er das Turnier auf jeden Fall machen, ganz klar. Und dann denke ich mal auch, egal wie es läuft, wird er dann auch die WM coachen. Außer man fliegt jetzt mit 0 Punkten in der Vorrunde raus, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehen würde. Ja, aber ansonsten, wenn's passiert und sie sich nicht qualifizieren, dann müssen wir dann da nochmal drüber reden, wie man ausgeschieden ist und so weiter. Aber ja, das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu weit weg, um da zu spekulieren.
Genau, das denke ich auch, so ein bisschen zu weit weg, uns damit zu beschäftigen. Aber mal gucken. Darum soll sich versichtlich, dass einige der verletzten Spieler oder der Spieler, die nicht mit dabei gewesen, zurückkommen wird, vielleicht dann Strobel in der führenden Hand oder auch wenn mal gucken, wie es auf dem Weinhold dann vielleicht dabei sein möchte. Ich weiß nicht, wie es mit Feimann, wie das Heilungsverlauf aussehen wird. Ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden dort, aber zumindest den einen oder anderen vielleicht einfach zurückbekommen kann, um dann ein bisschen mehr Optionen und ein bisschen mehr Qualität im Rückraum zu haben, um dann dieses Quali-Turnier zu meistern. Ja, Tim, lass uns gleich zum allgemeinen Fazit kommen und uns ein bisschen mit dem Thema Überraschung, Enttäuschung beschäftigen. Ich habe bei mir jeweils drei Überraschungen, drei Enttäuschungen. Überraschungen sind für mich Portugal, Ungarn, Slowenien. Ich denke, das ist relativ gleich bei dir auch.
Ja, da würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Ja, für die Ungarn natürlich echt bitter. Also
ja, man ist schon bitter hinten raus, aber ich fand es schon stark, wie sie sich präsentiert haben.
Ja, definitiv. Also bis zum vorletzten Hauptrundenspiel war es ja absolut eine Sensation, dass sie da Halbfinalchancen noch hatten. Dann verliert man noch unter anderem gegen das andere Überraschungsteam Portugal und ist so sogar noch hinter Schweden. Also von der Platzierung her sieht es dann so aus, so wie sind die denn Überraschung? Aber insgesamt, also man hätte ja eigentlich eher mit einem Vorrunden ausgerechnet. Warum das nicht passiert ist, da kommen wir ja bei den Enttäuschungen definitiv noch dazu. Aber ja, definitiv, da bin ich komplett bei dir. Die Ungarn haben wirklich sehr gut gespielt, sehr überrascht mit diesem Team, das im Umbruch ist und im Umbruch war. Und von daher definitiv eine Überraschung. Interessant auch, dass die drei Überraschungen alle in der Hauptrundengruppe 2 gespielt haben. Die Portugiesen am Ende 6. Knapp das Spiel in Platz 5 verloren gegen die deutsche Mannschaft. Frankreich geschlagen direkt im ersten Spiel. Natürlich das Highlight für sie in diesem Turnier. Neben dem Schweden-Spiel natürlich mit 10 Toren gegen den Gastgeber zu gewinnen. Auch unfassbar.
In der heimischen Halle noch, ne?
Kommt genau, in Schweden dazu. Und auch gegen Slowenien hat man, finde ich, lange gut mithalten können, auch wenn es am Ende mit 5 Toren natürlich etwas deutlich klingt. Aber auch hier Ungarn mit 8 Toren geschlagen. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier für Portugal. Und das war wieder überragend. Wir haben darauf gehofft, dass sie so ein Turnier spielen würden. Aber ja, ich muss schon sagen, meine Erwartungen haben sie deutlich übertroffen. Also es war wirklich, dass sie am Ende 6. werden. Chapeau. Und ja, Slowenien. Also allein, wenn man sich anguckt, diese Trainersituation, Lubomir Vranjes Ende Dezember erst installiert als neuer Nationaltrainer, kaum Zeit mit dem Team gehabt. Dafür war diese Abwehr vor allem in der Vorrunde überragend, ließ dann leider ein bisschen nach. Das war so ein bisschen dann der Knackpunkt, aber trotzdem am Ende 4. geworden. Auch hier ein sehr, sehr starkes Turnier am Ende. Im Spielplatz 3 ging ihm da so ein bisschen die Luft aus. Clement Verlin muss man hier, finde ich, rausheben, genau wie in Jure Dolenetz, die ja überragend gespielt haben und definitiv die mit einer der Überraschungen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und mal gucken. Also, wie gesagt, ich würde sie nicht außen vor rechnen, dass sie vielleicht sich so ein Olympia-Ticket holen. Denn wenn Vranjes ein bisschen mehr Zeit mit dieser Mannschaft hat, dann ist mit Sicherheit ein Team, das man in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf der Rechnung haben kann. Zumal auch Marco Bezjak dann vielleicht zurückkommen wird, der ja ein bisschen Probleme hatte mit dem Vorgänger von Vranjes. Und schauen. Also, ich denke, das slowenische Handball sollten wir in den nächsten Turnieren auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Tim, wenn wir zu einer Enttäuschung kommen, ich denke, das zwei Namen fallen uns auf jeden Fall ein. Was sind sonst vielleicht eine weitere Enttäuschung außer Norwegen und Dänemark? Frankreich und Dänemark, so, nicht Norwegen.
Ja, definitiv. Also die beiden habe ich auch dabei. Das dritte Team ist durchaus schwierig. Also hätten die Schweden nicht die letzten beiden Spiele gewonnen, hätte ich die Schweden auf jeden Fall mit reingepackt. Aber ansonsten würde ich tatsächlich einfach mal Serbien mit reinpacken, weil ich hätte schon erwartet, dass sie doch ein bisschen mehr, klar hat man am Ende zwei Spiele wirklich knapp verloren, ja, aber also ich erwarte mir einfach mehr von dieser doch eigentlich einst größeren Handballnation Serbien, die ja vor, am Anfang der Dekade, wir haben es nach dem Vorrunden aus besprochen, wirklich auch durchaus Erfolge hatten. Ich finde schon ein bisschen bitter, dass man hier mit 0 Punkten rausgeht. Das ist für mich so vielleicht noch ein Team, das auf 3 ist, weil der Rest, der in der Vorrunde rausgeflogen ist, ist so erwartbar gewesen. Neben Frankreich.
Ja, und außer als Frankreich Dänemark, genau.
Genau. Ja. Weil, ja, der Rest, also vielleicht noch Nordmazedonien, aber wobei ich da auch sagen muss, man hat, ja, das sind so die beiden. Also Serbien und Nordmazedonien, finde ich, sind so auf einem ähnlichen Level, weil einfach allein schon das erste Spiel gegen die Ukraine nur mit einem Tor zu gewinnen. Wobei man dann halt auch wieder sagen muss, dass die Ukrainer wirklich in allen drei Spielen gut mitgehalten haben. Also die tun sich da, finde ich, nicht so viel. Also das wären so die beiden, die ich dahinter noch sehen würde.
Und die Ukrainer haben ja schon ihren Trainer entlassen. Also das ist schon ein bisschen verwunderlich, aber da war zumindest die Entscheidung mit dabei. Ich habe mir, wie gesagt, Schweden aufgeschrieben, einfach aus dem Grund, weil ich von den ersten beiden Auftritten in der Hauptrunde sehr enttäuscht gewesen bin. Daheim so mit 10 Toren gegen Portugal zu verlieren, das ist schon etwas, was man auf jeden Fall drüber nachdenken sollte. Ja, dann Tim, dann lass uns gleich dann zum All-Star-Game kommen, bevor wir uns, oder zum All-Star-Team kommen, bevor wir uns mit dem insgesamten Fazit beschäftigen. Das All-Star-Team wird vor dem Finale bekannt gegeben, was ich schon mal sehr, sehr kurios finde. Und wenn wir uns das Ganze angucken, da gibt's ein paar Überraschungen. Zum Beispiel, dass der MVP Damago Duvnjak, der sich die verdient hat, nicht im Team drinne ist, also nicht im All-Star-Team drinne steht. Und Henrik Pekel als bester Verteidiger des Turniers, das finde ich zumindest sehr gewagt.
Ja, wir können es ja mal komplett durchgehen. Also im Tor Gonzalo Perez de Vargas, du hast gesagt, MVP Damago Duvnjak, bester Verteidiger Pekel. Im Rückraum dann links Sargosen, auf der Mitte Karadžić, rechts Makeda, am Kreis Banhidi, links außen Jöndal und rechts außen Jans. Ja, generell, ich finde es auch sehr komisch, dass der MVP nicht mit in diesem Team ist, sagt sich wahrscheinlich, ja gut, zweimal soll der da nicht auf diesem Tableau stehen, ich find's komisch, keine Ahnung. Also für mich gehört der MVP auch ganz klar in das All-Star-Team rein. Aber okay, für mich, ich hätte es ehrlich gesagt auch anders gemacht, also Sander Sargosen für mich der MVP. Duvnjak hätte ich dann auch eher noch als besten Abwehrspieler reingepackt in dieses Team, weil er einfach auf dieser 5-1 die Gegner unfassbare Aufgaben gestellt hat, das überragend gemacht hat. Das muss man so sagen. Karadžić auf der Mitte kann ich durchaus verstehen. Hatte wirklich auch einige sehr, sehr gute Spiele dabei, mit auch zweistelligen Torzahlen. Und auf halbrechts Makeda finde ich fragwürdig. Also ich finde, er hat sich noch nicht mal in seinem eigenen Team gegen Duschebaev durchsetzen können, komplett. Also die waren eigentlich auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, wobei ich da Duschebaev vor ihm sehen würde. Von daher, da hätte ich auch eher auf den Juro Dolinec zum Beispiel gesetzt, der wirklich sehr stark und bei diesem slowenischen Team sehr, sehr wichtig war. Jöndal würde ich auf jeden Fall mitgehen. Jans durchaus auch. Banhidi am Kreis. Würde mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel jemand anderes einfallen. Er hatte wirklich auch gute Spiele dabei, also das kann ich dann auch noch verstehen, aber ja, generell wieder ähnlich wie diese Player of the Match Awards in den, ehrlich gesagt, in den meisten Fällen der Spiele, teilweise auch wieder fragwürdige Entscheidungen dabei.
Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, dass die Fans wählen können. Das ist ja so das Nächste, was mir so relativ komisch ins Auge sticht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich finde, wenn du ein All-Star-Team machst, das ist in allen anderen Sportarten auch so, da willst du normalerweise, es gibt Unterschiede. Also klar, wenn man eine Liga macht, das All-Star-Team, was zusammengewählt wird, klar, schon klar, aber ich finde, da ist bei so einem Event, was für sich einzigartig dasteht, sollten schon die entsprechenden Journalisten dort zeigen, weil sie einfach natürlich ein bisschen neutraler sind, ein bisschen mehr Spiele sehen können. Und deswegen finde ich da, dass man eine Unterscheidung machen müssen zwischen einer Liga, wo man das so wählen kann, oder aber auch einem internationalen Turnier, wo es wirklich dann relativ kurzer Zeit ist und da, wo man natürlich einfach aufgrund ja der Liebe zu dem Verein oder zu den Spielern, da vielleicht oder zu den Nationen und viel mehr dann entscheiden kann. Deswegen finde ich das ein bisschen fragwürdig, dort das zu lehnen lassen. Aber ich bin auch bei, warum Makeda gewählt wird, kann ich nicht verstehen. Also zur Wahl standen auf rechts, Rückraum rechts, Makeda, Dolenets, Ferraz, Stepančić und Saul Ballock. Warum man Makeda der dort nimmt und nicht Dushabayev, der auch ein sehr starker Verteidiger gewesen ist, der darf nicht vergessen. Also gerade gegen Deutschland auch der 5-1, da war der echt gut, muss man ganz, ganz klar so sagen. Sehr, sehr verwunderlich, was die ERF dort gemacht hat. Was spricht natürlich hier dafür, dass aktuell da einiges schief und man da auf jeden Fall dran arbeiten muss, also weil das ist wirklich sehr, 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 sehr kurios. Ja, Tim, lass uns gleich jetzt das allumfassende Fazit zum Ende ziehen. Wie gesagt, erstmal 24 Teams, zum ersten Mal in drei Ländern. Ich denke, da kann man sich drüber diskutieren, aber ich finde auf jeden Fall, es war spannend, es gab Überraschungen und so weiter. Also von daher, mit den 24 Teams kann ich mir sehr gut antworten und das Dreieinander-Ding ist, glaube ich, nicht so meins.
Ja, mit dem würde ich so konform gehen. 24 Teams, man hatte natürlich vor dem Turnier so ein bisschen die Sorge, dass das Niveau dadurch sinken würde, aber ich finde, es hat dem Turnier gar nicht geschadet. Also man hat natürlich bei diesen Überraschung schon gesehen mit Portugal, dass sie am Ende da Sechster werden und überragend spielen, dass man mit dieser Vierergruppe Norwegen, Portugal, Frankreich, Bosnien wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Gruppe hatte, die sehr viel Spaß gemacht hat. Dass Frankreich und Dänemark rausfliegen in der ersten oder in der Vorrunde vielmehr, hätte man so natürlich auch nicht kommen sehen. Von daher finde ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, diese Erweiterung des Teilnehmerfeldes. Man hat dadurch auch zum Beispiel den Schweizern oder den Polen die Chance gegeben, sich weiterzuentwickeln auf diesem hohen Niveau und Erfahrung zu sammeln. Natürlich die Niederländer nicht zu vergessen, die auch erstmals dabei waren, genau wie die Letten. Also ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die drei Länder, definitiv so eine Sache. Wenn die drei Länder nebeneinander liegen, okay, aber nicht, wenn ein Land davon wirklich extrem weit weg liegt. Also das ist das ist so ein bisschen das Kritische an diesem Turnier, aber nun gut, ich hoffe, es passiert so nicht mehr. Die nächste Europameisterschaft ist, glaube ich, in der Slowakei und Ungarn, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Genau, das ist richtig.
Danach ist ja dann 24 in Deutschland, also die nächsten beiden Europameisterschaften sind zumindest einigermaßen angenehm, was die Reiserei dann angeht. Von daher, mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich denke, dann kann man auch sich ein bisschen nochmal was bei diesen Nationen abgucken und muss dann nicht noch ein drittes Land hinzufügen zu diesem Gastgeberpool für die drei Nationen selber, was natürlich eine super Sache, dass sie ihre eigene EM hatten, aber ihre eigene Heim-EM, aber ich brauche es nicht unbedingt. Und die Spieler glaube ich auch nicht.
Nee, ich denke auch. Also es ist Reisestress natürlich zu machen und muss auf jeden Fall dann natürlich auch über Thema Terminierung sprechen. Du hast schon angesprochen, innerhalb von 24 Stunden Halbfinale und Spielplatz 3 zu machen, da gar keinen Sinn. Klar, man kann irgendwie verstehen, dass man das als Finale alleine stehen haben möchte an einem Tag, aber man kann es mit Sicherheit anders machen, auch anders lösen. Man sollte auf jeden Fall gucken, dass man das für die nächsten Turniere dann nicht noch weiter nach vorne schiebt, sondern dass man wirklich dann guckt, dass man das Ganze ein bisschen entzerrt, ein bisschen mehr Vorbereitungszeit einfach für die Nationalmannschaften gibt, um sich ein bisschen besser einzuspielen. Gerade im Fall der Fälle, falls man wirklich mal Verletzungen mit dabei hat, das wäre schon auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, etwas, was die EF auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ich bin auch sehr gespannt, das nächste Mal bei der Handball-WM in einem Jahr ist ja auch so sein, dass man mehr Nationen mit dabei hat und mal gucken, ob das auch da der Qualitätslevel mit dabei sein wird und das einfach dort mehr Überraschungen gibt. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Das war es jetzt soweit zu unserem EM. Da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, wie sich dann in den nächsten Wochen weitergeht. Natürlich dann mit Blick auf Olympia-Quali, wie es dann dort weitergehen wird, wie sich die deutsche Mannschaft präsentieren wird, ob sie wirklich die Quali schaffen oder ob dann weiter wirklich Entscheidungen getroffen werden, dass ein Christian Prokop dann den Hut nehmen muss, wenn er die Qualifikation nicht schaffen sollte. Denn die beiden Gegner, Slowenien und Schweden, sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Das haben wir diese Saison auf jeden Fall gesehen, auch in den letzten Jahren. Und dann können wir mal, was so weitergeht, dann in die nächste reguläre Ausgabe gibt es dann erst nächste Woche wieder von uns, damit beschäftigen wir uns dann natürlich wieder mit der Bundesliga, da gibt es auch wieder einiges zu besprechen mit Sicherheit, auch einige Top-Spiele, die jetzt schon relativ fix wieder anstehen. Also von daher uns unbedingt weiterhören, uns weiter abonnieren, weiterempfehlen auf jeden Fall auch und uns natürlich gerne in Kontakt treten. Mein Twitter-Handle ist SeppMars56 und Tims ist Tim_Detdettmann23. Also da könnt ihr mit uns auf jeden Fall in Kontakt treten, eure Fazit machen, eure Überraschung, Enttäuschung darstellen und natürlich dann auch immer die Bundesliga diskutieren und auch gerne über alles andere, was mit dem Handballsport zu tun hat. Und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf im Handball-Talk auf mein Sportpodcast.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.